kann man das Licht ausmachen. Auch da ist noch. So, wir lesen den Text aus Markus 16. Eins bis acht. Und den achten Vers habt ihr nicht dabei. Aus irgendwelchen Gründen ist er nicht mit dabei. Er gehört dazu. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Das ist eine wunderbare Erzählform, die Markus hier hat. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken, er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht da die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, ihr geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Daraufhin antworteten die drei Frauen wie aus einem Mund, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, oder? Nein, Markus 16, Vers 8, ein schockierender Abschluss von dem, was Markus, der Evangelist, geschrieben hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Der Herr ist auferstanden und im Chor, er ist wahrhaftig auferstanden. Das suggeriert uns ein bisschen, dass die ersten Zeugen der Auferstehung, dass die ersten Christen, dass die Jünger das so leicht verstanden haben, dass sie das, wie wenn sie nur darauf gewartet hätten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Stimmt nicht. Es war völlig anders. Und Markus liegt sehr viel daran, dass er das ein Stück dokumentiert. Möchte vorausschicken, dass der Bericht des Markus, so wie Markus ihn verfasst hat, und das ist jetzt für manche vielleicht gar nicht so leicht einzuordnen, wir gehen auch nicht in die Details, man kann anschließend oder bei anderen Gelegenheiten darüber sprechen. So wie Markus den Bericht verfasst hat, endet er bei dem achten Vers. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Die folgenden Verse, und das ist in sehr vielen auch deutschen Übersetzungen vermerkt, sind Hinzufügungen etwas später, nicht sehr viel später, so dass sie zu Gottes Wort gehören. Man darf darüber predigen, man darf das mit viel Freude lesen und den Gewinn herausholen. Aber Markus hat beim achten Vers abgebrochen. Aus welchen Gründen auch immer, wir wissen es nicht genau, warum. Und unser Anliegen heute Morgen ist, dass wir ein Stück Markus als diesen Historiker verstehen. Und wir haben für unsere Predigt drei Punkte. Der Neubeginn. Der Neubeginn beinhaltet eine zweite Chance. Der Neubeginn ist nicht triumphal, ist nicht siegreich. Der Neubeginn verändert dein Leben. Warum schreibt Markus so? Was ist der Eindruck, den Markus hinterlassen will? Die Frauen haben mit Jesus fast abgeschlossen. Sie hatten noch eine Handlung und dann war die Sache zu Ende. Ihn zu salben mit wohlriechender Salbe, mit viel Salbe. Und dann vergessen wir die Sache mit Jesus. Dann wird das Grab nochmal zugemacht und dann waren die drei Jahre mit Jesus sehr interessant, aber das ist jetzt zu Ende. Und auf dem Weg zum Grab, die Sonne geht gerade auf, da überlegen sie und sagen, wer wird uns den Stein von dem Grab, von der Gruft wegwälzen? Wir haben ein Bild vom Grab, das man einblenden kann. Das waren riesige Steine. Die wurden mit einem Keil gehalten und als der Tote drinnen war, rollte der Stein einfach ein Stück runter. Und sie stellen sich die Frage, wer wird diesen Stein wegwälzen? Und dann kommen sie zum Grab, das Grab ist leer, sie gucken rein, wir haben noch zwei Bilder, die man sehen kann, zunächst dunkel, aber sie gehen in das Grab hinein und beim nächsten Bild kann man ein Stück, eine Ahnung haben, wie so ein Grab ausgesehen hat. Sie wagen es hineinzugehen und dann sitzt ein junger Mann, wahrscheinlich dort, wo sie Jesus erwartet hatten, und er sagt dann zu ihnen die Worte, die wir gelesen haben. Nichts ahnend von der Auferstehung gehen diese Frauen hinein in das Grab. Sie haben nicht mit der Auferstehung gerechnet. Hätten sie damit rechnen können? Doch, sie hätten schon damit rechnen können. Denn Markus ist sehr sparsam in seinen Worten. Es ist das kürzeste Evangelium. Er spart. Aber er hat einige Male den Ausspruch Jesu, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und jetzt denken wir, naja, die ersten Christen, die haben das sofort geschnallt und sie haben das gar nicht mehr so nötig gehabt. Und diese Dokumente, die wir in unseren Händen halten, die sind zuallererst für Nichtchristen, zuallererst für Zweifler, für Agnostiker, die sollen mal diese Auferstehungsberichte lesen. Aber die Botschaft der Auferstehung geht zuerst an die ersten Christen, an die Jünger, an die Frauen. Diese Botschaft, und das möchte ich den Zweiflern unter uns sagen, diese Dokumente haben wir als Christen nötig. Ich habe mich heute Morgen so gefreut über diesen Text. Ich war so dankbar, dass wir diese Dokumente hatten. Historische Dokumente. Und deshalb könnt ihr, die ihr zweifelt, mit uns, den Christen, ins Gespräch kommen und dürft wissen, wir sind die Ersten, die immer wieder diese Berichte nötig haben. Sie lesen und daraus dann die Kraft schöpfen und dieses Wissen und eine Gewissheit, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Eine ungewöhnliche Story. Sind diese Frauen verrückt, das zu glauben? Sind wir verrückt, das zu glauben? Und nun, an so einem wunderschönen Sonntagmorgen im Gottesdienst ist das nicht einmal ganz so schwer, auch für euch, die jungen Leute. Aber dann im Gymnasialunterricht, dann wird es schwierig. Wenn alle den Eindruck haben, dir fehlt irgendetwas, wenn du an die Auferstehung glaubst, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Warum hat Markus es so vermittelt? Was ist der Zielgedanke des Markus? Er unterstreicht das massiv, dass die Frauen das nicht glauben können, dass sie Angst haben, dass sie auf die Auferstehung zunächst nicht packen. Das hat in ihrem Kopf nicht Platz. Schon der Tod Jesu war für sie eigentlich ein unfassbares Ereignis. Und dann die Auferstehung. Und Markus, sein letzter Satz ist, Furcht und Zittern, Angst, und zwar, sie gehen raus und sie sagen niemand etwas davon. Wahrscheinlich auf dem Weg vom Grab bis zu den Jüngern haben sie sich nicht einmal umgedreht nach irgendjemandem. Es hat in ihrem Kopf gerattert. Angst, Furcht und Zittern. Wo waren die Jünger? Mein erster Punkt ist eine zweite Chance. Der Neubeginn gibt dir und mir und den Jüngern eine zweite Chance. Die Jünger, die hatten nicht einmal den Mut, zum Grab zu gehen. Aber sie waren ja auch clever, denn sie wussten, vor dem Grab steht eine Wache. Nicht nur eine, sondern da stehen römische Soldaten. Wir haben ein Bild von ihnen. Da kann man ein Stück ahnen, was für Kampfmaschinen das waren. Wenn vier von ihnen vor dem Grab standen, dann kann ich verstehen, dass die Jünger nicht zum Grab wollten. Aus irgendwelchem Grund haben die Frauen den Mut gehabt zu gehen, aber die Männer haben sich hinter den Türen verschanzt, die hatten Angst, denn Wisst ihr, es hat noch viele römische Kreuze gegeben. Und das wäre ein leichtes gewesen, dass sie die Nächsten sind. Deshalb, sehr clever, sie verstecken sich. Aber wieso haben sie nicht damit gerechnet, dass Jesus auferstehen wird? Seht, Markus berichtet uns das, damit wir nicht auf die Idee kommen zu sagen, naja, in der Antike, das waren primitive Leute. Für die war Wunder kein Problem, eine Auferstehung, das war was Alltägliches. Ist nicht der Fall. Sie wollten es nicht glauben, sie konnten es nicht glauben, obwohl Jesus es ihnen gesagt hatte. Stellen wir uns das Szenario vor. Der zweite Tag, spät abends, die Jünger sitzen zusammen und einer sagt, aber unser Meister hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Und sie alle sagen, morgen wird der Herr auferstehen. Wisst ihr was? Wir verstecken uns in der Nähe des Grabes. Wir beobachten einmal die Auferstehung. Sie sind nicht auf den Gedanken gekommen. Sie hatten Angst. Auch sie hatten abgeschlossen. Und dann sagt der Jünger, dieser Jüngling, der da gesessen ist, sagt, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, und sagt auch Petrus, der Herr ist auferstanden. Sagt dieser Truppe von Versagen. Und sagt es auch Petrus. Warum auch Petrus? Naja, Petrus war der Leiter der Gruppe. Petrus hat immer gewusst, was man zu sagen hat, was man tun soll. Er war instinktiv der immer gewusst hat, was Sache ist. Von wegen. Er war der Chefversager unter diesen Jüngern. Er hat Jesus verleugnet. Nicht, weil er der Leiter der Gruppe ist, sagt der junge Mann, dieser Jüngling, der ein Engel war, sagt auch Petrus. Nicht, weil er der Leiter war, sondern weil er der oberste Versager war. Petrus, du kriegst eine zweite Chance. Die Botschaft der Auferstehung hat zunächst eine sehr starke persönliche Note für dich und mich. Die Jünger haben ihre zweite Chance bekommen. Und wie steht es mit dir? Wie steht es mit mir? Du hast irgendwann in der Taufe ein Bekenntnis abgelegt, im Wasser der Taufe. Jesus ist mein Herr, ich werde nur für ihn leben. Er ist das Ziel meines Lebens. Und nach Jahren blickst du zurück und sagst, es ist versandet. Es ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Du hast resigniert. Du kriegst eine zweite Chance durch die Botschaft der Auferstehung. Oder es gibt Ereignisse, es gibt Sünden, die so übermächtig über deinem Leben hängen, dass du sagst, für mich gibt es keine Chance mehr, diesem Herrn zu dienen, wirklich zu seiner Ehre zu leben. Geht zu meinen Jüngern und sagt, auch dem Petrus, der mich verleugnet hat, öffentlich, dann gilt es erst recht für dich, wo immer du heute stehst, was immer dein Leben belastet, das ist deine Chance. Ich habe den Eindruck, dass das 21. Jahrhundert eine Generation der zweiten Chance hervorbringt, die eine zweite Chance brauchen. Dass wir so viele zu dieser Generation gehören, die eine zweite Chance brauchen. Immer und immer wieder. Greif zu. Geht und sagt den Jüngern, ich treffe mich mit ihnen in Galiläa. Warum in Galiläa? In Galiläa hatte er seine 12 Jünger berufen. Da gab es den Anfang für sie. Und nach dreieinhalb Jahren sind sie irgendwo, sie kauern in irgendwelchen Ecken versteckt. Und dann sagt Jesus, in Galiläa möchte ich euch wieder treffen. Bin der Auferstandene und ihr kriegt von mir eine neue Chance. Der Herr Jesus, durch seine Auferstehung gibt er dir, jedem, der resigniert hat, eine neue Chance. Und zwar so eine Chance, dass er dich wieder hineinnimmt in sein Leben, in seine Ziele, in seine Pläne. Und der Auferstehungsmorgen ist eine großartige Möglichkeit, dass du dich da einreißt. Der Neubeginn beinhaltet eine zweite Chance. Und mein zweiter Punkt, dieser Neubeginn ist nicht triumphal, nicht siegreich, nicht mit Trompeten und Posaunen angekündigt. Und das, was ich jetzt sage, ist mir so wichtig, vielleicht für die, die am Freitag da waren, so wichtig, wie es Stefan war, um zu zeigen, dass der Vorhang zerrissen ist, Religion wird beseitigt. Wir haben freien Zugang zu Gott. Die Rettung in Christus ist ein Geschenk, das sich keiner erarbeiten kann. Und das gesamte Leben eines Christen ist ein Geschenk. Und das, was ich sage, gehört zum Evangelium. Die einen von uns haben eine pessimistische Sicht auf die Geschichte, auch auf die Geschichte Gottes mit den Menschen. Da wird ja eh nicht mehr viel passieren. Nur irgendwie durch diese Zeit durchkommen, hoffentlich kommt Jesus bald wieder. Und andere haben eine sehr, sehr optimistische Sicht, eine triumphale Sicht, die sagen, also wenn Jesus lebt und wenn das wahr ist, dann werden wir mit ihm die gesamte Welt in einem Handschlag erobern und Krankheit und Not und Leid und Armut und all die Dinge, die müssen verschwinden, wenn Jesus wirklich auferstanden ist. Beide Sichten gibt es. Beide Sichten treffen nicht das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus sagt, er ist auferstanden. Hier gibt es einen Neubeginn, der schon jetzt in dieser Welt begonnen hat, in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben. Und er breitet sich aus, Gottes Reich breitet sich aus. Und doch nicht so triumphal, wie wir als Menschen es uns so gerne wünschten. Wenn wir den Architektenplan der Auferstehung zusammengestellt hätten, wenn wir die Dirigenten gewesen wären, dann hätte das anders ausgesehen, dieser Auferstehungsmorgen. Das könnt ihr mir aber wirklich glauben. Wenn wir als Gemeinde die Gelegenheit gehabt hätten, nachzudenken, wie gestalten wir die Auferstehung? Stell dir vor, Petrus wäre auf den Gedanken gekommen und er hätte die Möglichkeit gehabt, hier einfach mal seine Ziele vorzubringen. Und er kommt mit seinen 12 Jüngern und ein großer Zug von Menschen kommen, sie alle wissen, die Auferstehung wird heute Morgen stattfinden. Und tadadada, Petrus gibt ein Zeichen und die Posaunen ertönen. Vielleicht der Stein wird einfach von einem Engel, so mit einem ganz kleinen Finger, weggerollt. Und Jesus kommt aus dem Grab. Ich bin auferstanden und wisst ihr, jetzt geht's auf nach Jerusalem im Radetzky-Marsch von Johann Strauss. Und das ist gewaltig. Und wisst ihr, die Fenster, die Türen öffnen sich und einer nach dem anderen aus Jerusalem reiht sich ein und irgendwann ist Jesus da mit einer großen Siegerschar. Und dann sagt er, zum Hannas und zum Kaiphas, zu diesen Obersten aus Jerusalem, zu dieser Elite. Ich bin auferstanden und die erschrecken und sagen, also Pilatus muss hier, denn Pilatus ist eigentlich schuld. Und dann kommt auch noch, versteht ihr? Das ist triumphal. Das ist das, was wir uns im tiefsten Herzen wünschen, jeder von uns, weil wir Teil einer gefallenen Welt sind und darunter leiden. Keiner war bei der Auferstehung dabei. Die Soldaten fallen bestürzt zu Boden. Und als die Botschaft diesen Frauen gebracht wird, haben sie Angst. Und als die Jünger die Botschaft hören, sie können es nicht und nicht glauben. Und dann wählt Gott Werkzeuge aus, die wir nie ausgewählt hätten. Frauen. Frauen durften nicht in den Zeugenstand. Erst das Evangelium wertet die Frau auf. Und da hat das Christentum auch Jahrhunderte versagt. Aber in der damaligen Zeit, das wusste jeder, kommen Frauen als Zeugen nicht in Frage. Disqualifiziert. Und Jesus wählt Frauen aus. Gott wählt diese Frauen als Zeugen aus. Celsus, ein griechischer Philosoph des 2. Jahrhunderts, ein Agnostiker, er hatte ein Argument nach dem anderen, er hat sie aufgelistet. Und eins von den Argumenten lautete so: Christentum, das Christentum kann nicht wahr sein, denn die Berichte der Auferstehung basieren auf dem Zeugnis von Frauen. Und wir alle wissen, das ist sein Zitat, dass Frauen hysterisch sein können. Und die Leser der damaligen Zeit, die nicken, zustimmen und sagen, ja. Und die Jünger und die Gemeinde Jesu hatte wirklich ein Problem. Historiker sagen, dass das für die Gemeinde im ersten Jahrhundert tatsächlich ein Problem war, eine Schwierigkeit war. Es war ein Gegenargument für die Auferstehung. Warum? Und dann, warum schreibt Markus es, wenn es nicht zugunsten der Argumentation der Auferstehung geht? Es gibt nur einen Grund. Es ist wahr. So war es. Sonst hätte Markus es nicht so hingeschrieben. Und noch einmal die Frage, und warum hat Gott es so orchestriert und nicht anders? Weil er das Kreuz gewählt hat, das Zeichen der Niedrigkeit, des Schmerzes, des Leidens. Und Gemeinde Jesu tut gut daran, das zu akzeptieren und zu sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Der Gemeinde Jesu steht noch ein Weg bevor. Das war die Botschaft der Auferstehung. Nicht triumphal, nicht wie man es sich so gerne wünscht. Es gab Jahrhunderte, in denen die Christen um des Namens Jesu willen in die Arena gegangen sind. Ich habe die Bilder aus dem Kolosseum von Rom einfach als Hinweis auf das, was dort geschah. Sie haben den Sand mit ihrem Blut getränkt. Ave Caesar morituri salutant. Heil Caesar dir, dich grüßen, die da sterben. Das war der Ruf der Gladiatoren. Und dann wurden die Christen hineingeführt. Ein Ja zur Auferstehung bedeutet für die Gemeinde Jesu ein Ja, dass das nicht im Triumphzug jetzt geschieht, sondern dass es ein Weg des Leidens in Schwachheit ist. Karl Heim schreibt in seinem Buch, in Predigten, die Gottesstunde: Bei der Christenverfolgung in Südfrankreich, Lyon im Jahr 177 nach Christus, hatte der Glaubensmut, mit dem die Christen die schrecklichsten Qualen aushielten, den heidnischen Pöbel so in Wut gebracht, dass er noch nicht zur Ruhe kam, als die Märtyrer tot waren. Er ließ seinen Zorn auch noch an den Totengebeinen aus. Man ließ sie 6 Tage unter freiem Himmel liegen, verbrannte sie dann zu Asche, zerstampfte sie zu Staub und warf den Staub in die Rhone, dass er von den Wellen fortgerissen würde. Jeder Rest von diesen Menschen sollte ausgetilgt werden. Kein Stäubchen von ihnen sollte übrig bleiben. Jetzt wollen wir sehen, sagten die Heiden, ob sie auferstehen werden, wie sie behaupten. Sollte ihr Gott wirklich so stark sein, dass sie aus dem Staub wieder lebendig machen, dass er sie aus dem Staub wieder lebendig machen könnte? Mit was für einem Leib sollten sie denn jetzt wieder auferstehen? Und seht, unser Herr lässt das wirklich zu. Triumphal für uns würde bedeuten, dann muss man doch diesen Menschen einmal klaren Wein einschenken, dass Jesus auferstanden ist. Und Gott tut es nicht. Die Auferstehungsberichte der Evangelisten sind für mich ein deutlicher Hinweis, dass wir sagen, es hat begonnen, es hat einen Neuanfang gegeben, einen Neubeginn. Aber lieber Christ, lieber Nachfolger Jesu, oft nicht so, wie du es dir wünschst. Und alle Erwartungen nach Wundern und nach Heilung und nach einer Offenbarung der Macht Gottes in unserem Leben, und ich weiß, dass wir die Sehnsucht haben, ist nicht gerechtfertigt im Lichte der Auferstehungsbotschaft. Wir können es nicht erzwingen. Gott tut ab und zu ein Wunder. Er heilt, er schenkt auch mal die Gabe der Heilung. Das bleibt alles stehen. Aber dieses Triumphale, das wir uns so sehr wünschen, nein, es ist nicht im Evangelium drinnen. Schon jetzt begonnen, aber noch nicht. Bitte, nimm diese Botschaft, sie kann eine therapeutische Wirkung für dein Leben haben, eine seelsorgerliche Wirkung für dich, eine heilende Wirkung. Und der dritte Punkt, ganz kurz, der Neubeginn kann ein Leben verändern. Wo hört Markus mit seinem Bericht auf? Schockierte Frauen, blockiert auf dem Weg zu den Jüngern überhaupt irgendetwas zu sagen. Immer wieder zielen die Berichte des Markus dahin, dem Leser zu vermitteln, dass die Zeitgenossen es kaum fassen konnten, dass es nicht in ihren Kopf reinging. Ein Tatsachenbericht. Und damit endet Markus. Warum? Geschrieben etwa im Jahr 45 nach Christus war das Christentum ein fester Bestandteil des Römischen Reiches. Im Jahr 45 nach Christus hat es Hunderttausende von Christen gegeben, die vom Evangelium von innen heraus verändert wurden. Es hat keinen Kommentar mehr bedurft. Weil das Leben der Christen so stark gesprochen hat, weil es so viele Herzen erreicht hat, konnte Markus es sich leisten, den Auferstehungsbericht so getreu wie möglich zu bringen, sodass wir, wenn wir ihn heute lesen, fast schockiert sind. Und Markus will sagen, hast du ein Problem, die Auferstehung zu glauben? Auch die Frauen hatten es, auch die Jünger hatten es. Aber wisst ihr, Jesus ist auferstanden. Und das Evangelium hat Herzen erobert, hat Familien erobert, hat ganze Bereiche der Gesellschaft erfasst und verändert. Der Neubeginn verändert alles. Bei Petrus war es so, dass er einige Wochen später, er, der sich so zurückgezogen hat als Versager, er hat die zweite Chance bekommen und dann steht er vor den Menschen und verkündigt, dass Jesus Christus der Herr ist, der einzige Herr. Und wieder einige Wochen später wird er verhaftet und dann wird ihm Schweigen geboten und dann sagt er, es geht nicht. Wisst ihr, ich möchte euch nur sagen, das geht nicht. Wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir erlebt haben, denn Jesus Christus lebt. Er hat mir eine zweite Chance gegeben, er hat mein Leben neu gemacht. Er hat für mich alles verändert. Die Folgen des Evangeliums sind so stark in einem Leben. Sie können dir helfen in deinem Umgang mit den Teenagern Korrekturen vorzunehmen. Kann dir helfen am Arbeitsplatz, im Umgang mit deinen Kollegen Korrektur vorzunehmen. Beginnt tief im Herzen, aber sie hat Auswirkungen. Sie kann dir helfen. Dieses Evangelium kann dir helfen mit deinen Belastungen, in deinen Stürmen, mit deiner Krankheit, mit deiner Unzulänglichkeit umzugehen und fest zu werden in Jesus Christus. Wir haben so ein schönes Evangelium und wir sind dankbar, dass es uns so, so schlicht vermittelt wurde. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, dass das wahr ist, dass das, was du gehört hast, wirklich der Wahrheit entspricht, dann darfst du nach meinem Amen auch laut Amen sagen. Wir haben manchmal Rückmeldungen von der Gemeinde, die sagen, warum gibt es so ein schwaches Amen? Vielleicht am Auferstehungsmorgen darf die Gemeinde, so ähnlich wie im Chor, der Herr ist auferstanden, kräftig und laut Amen sagen. Mein Amen ist da. Amen. Amen. Thank you.